Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Sexueller Missbrauch. Seit Jahren, seit Jahrzehnten sind die Kirchen mit diesem Problem in ihren Reihen konfrontiert. Missbrauch ist ein gesellschaftliches Thema. Er findet nicht nur in religiösen Kontexten statt, aber er betrifft die Kirchen, die katholische und die evangelische, in hohem Ausmaß. Neben dem sexuellen Missbrauch haben die Kirchen aber auch noch ein anderes Missbrauchsproblem. Die Rede ist von geistlichem Missbrauch. Es gibt ihn in religiösen Gemeinschaften und es gibt ihn auch in der Seelsorge. Darüber spreche ich jetzt mit der promovierten Psychologin Katharina Anna Fuchs. Sie lehrt und forscht an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und sie ist Expertin für dieses Thema. Frau Fuchs, was ist geistlicher Missbrauch oder Machtmissbrauch? Kann man das definieren?
Ja, das kann man definieren. Und zwar spielt Macht wie auch Vertrauen in allen Missbrauchsformen eine wesentliche Rolle. Das haben wir beim sexuellen Missbrauch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen. Das wird auch beim geistlichen Missbrauch immer wieder deutlich, da es darum geht, dass Machtungleichgewicht, Machtgefälle genutzt werden, wie wir es beispielsweise in der kirchlichen Hierarchie vorfinden oder gerade auch in der Seelsorge, in asymmetrischen zwischenmenschlichen Beziehungen, wo derjenige, der pastoral oder geistlich begleitet, einfach allein durch diese Rolle mehr Macht hat. Und wenn eben Macht oder Autorität missbraucht werden, um sich selbst, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, dann können wir von Machtmissbrauch sprechen. Geistlicher Missbrauch hingegen, können wir sagen, geschieht in religiösen oder spirituellen Kontexten, in denen gerade Macht und Vertrauen genutzt werden, um andere Personen oder Personengruppen mit spirituellen Mitteln und oder auch im Namen Gottes zu manipulieren, zu instrumentalisieren, zu kontrollieren oder auch zu unterdrücken, was auf Seiten der Betroffenen zu einer Einschränkung ihrer spirituellen Freiheit und ihres spirituellen Wachstums bis hin zur Zerstörung ihres Glaubens und oder auch ihrer Gottesbeziehung führen kann.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn speziell in der Seelsorge geistlicher Missbrauch stattfindet? Welche Formen kann der annehmen?
Es kann zum Beispiel passieren, dass der Seelsorgende oder die Seelsorgende sich selbst als eine Art Stimme Gottes versteht, die Gottes Willen artikuliert oder eben von anderen Personen im seelsorgerischen Kontext so gesehen wird. Also dass es dann auch noch beidseitig ist und sich dadurch noch mal verstärkt, sprich, dass diese Person dann nicht nur geistliche, sondern auch häufig göttliche Macht hat, beziehungsweise diese Macht ihr zugesprochen wird. Es kann dann sein, dass das, was eine Person im seelsorgerischen Kontext sagt, nicht in Frage gestellt wird, da es eben um den Willen Gottes geht, dass diese Person weiß, was das Richtige für eine andere Person wird. Es kann sogar dazu führen, dass sie zunächst idealisiert und anschließend idolisiert wird. Also dass sozusagen die direkte Beziehung zu Gott unterbrochen wird.
Könnten Sie vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele dafür nennen, welcher Methoden sich Seelsorgende bedienen, wenn sie ihre Stellung und ihren Einfluss missbrauchen?
Also es kann zum Beispiel sein, dass Zitate aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel ganz gezielt genutzt werden. Beispielsweise lest mir im 1. Korintherbrief 15,33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Eine derartige Aussage wird häufig herangezogen, um anderen Personen Vorschriften zu machen, mit wem sie Kontakt haben dürfen, welcher Umgang für sie geeignet ist oder nicht und dadurch eben auch sehr, sehr gut genutzt werden kann, um andere Personen zu isolieren oder indem man sie bittet, einfach den Glauben sehr exzessiv zu leben. Häufig werden bei Frauen biblische Figuren wie zum Beispiel Maria, die Gottesmutter, herangezogen oder andere Heilige. Also dass dann erwartet wird, dass man ähnlich leidet, ähnlich lebt und sich auch ähnlich verhält.
Ist das ein vorsätzliches Verhalten? Also gibt es da den Vorsatz, Menschen zu manipulieren, zu kontrollieren, von sich abhängig zu machen?
Ja und nein. Also ich würde sagen, dass häufig vorsätzlich gehandelt wird. Es gibt aber tatsächlich auch Fälle, wo Seelsorgende selbst geistlich oder spirituell unreif sind, wo sie vielleicht selbst keine wirkliche Ausbildung auch erhalten haben, was die Prinzipien von Seelsorge sind, wo es ja darum geht, wie wir auch in Evangelium Gaudium lesen können, den anderen zu helfen, zu wachsen, das ganze Leben auf die Liebe Gottes ausrichten zu können, also dass sie selbst nie wirklich ausgebildet wurden oder dass sie selbst in missbräuchlichen Strukturen aufgewachsen sind oder davon geprägt wurden. Aber es gibt natürlich auch Personen, die ihre Macht, ihre Position in der Seelsorge ganz gezielt nutzen, um sich selbst aufzuwerten, um vielleicht eigene Schwächen oder Unzulänglichkeiten kompensieren zu können. Also es gibt wirklich beides. Also es kann sein, dass es auch mal ohne Vorsatz geschieht, aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass ganz gezielt manipuliert, instrumentalisiert und kontrolliert wird.
Sie hatten es vorhin schon angedeutet, geistlicher Missbrauch kann natürlich gravierende Folgen haben für die Betroffenen. Was sind das für Folgen?
Also es kann tatsächlich sein, dass Betroffene sich ganz von Gott abwenden, dass die Beziehung zu Gott wirklich zerstört ist, dass sie keinen Glauben mehr haben oder auch, und wenn es eben die Täter oder Täterin nicht geschafft haben sollten, den Glauben zu zerstören, dass diese Menschen noch sehr, sehr stark an sich selbst zweifeln, dass sie sich immer wieder die Frage stellen, ob sie zum Beispiel Schuld auf sich geladen haben, dass sie dadurch um ihr Seelenheil fürchten. Darüber hinaus gibt es noch andere Ebenen, auf denen sich geistlicher Missbrauch bemerkbar machen kann. Wir können das auf der emotionalen Ebene beobachten, also dass Gefühle auch gerade wie Schuld oder Scham auftreten. Auch im Nachhinein noch, weil einem das passiert ist, dass man sich immer wieder fragt, wie konnte mir das passieren? Dass man wütend oder traurig ist, weil es einem passiert ist, weil keine Hilfe zur Verfügung gestellt wurde. Auch Wut auf diejenigen, die geistlich übergriffig wurden, auf sich selbst, weil man vielleicht zu naiv oder gutgläubig war, in so eine Art von Beziehung zu gelangen. Zum Teil aber auch Wut auf Gott, weil er das Ganze zugelassen hat. Wir können Folgen auf psychischer Ebene ausmachen, Vertrauensverlust, Unfähigkeiten, das eigene Leben zu planen, Entscheidungen zu treffen. Es können aber auch psychische Störungen daraus hervorgehen, von Depression über Angststörungen bis hin zu Suizidgedanken.
Würden Sie sagen, dass Machtmissbrauch durch Seelsorgende auch eine Vorstufe oder besser gesagt eine Voraussetzung sein kann für sexuellen Missbrauch?
In der Tat. Also gerade jetzt im kirchlichen Kontext finden wir sehr, sehr viele Fälle, wo geistlicher Missbrauch sexuellen Missbrauch ja vorbereitet haben und letztlich auch gerechtfertigt. Indem beispielsweise eine Person in der Begleitung oder Seelsorge vorgegeben wurde, so das, was wir hier jetzt leben, also an Intimsphäre, an Vertrauen bis hin auch auf die sexuelle Ebene, das ist jetzt eine ganz besondere Beziehung, die du über mich mit Gott pflegst.
Betroffene von sexuellem Missbrauch, das wissen wir heute, wurden lange Zeit sehr allein gelassen in ihren Kirchen. Das Problem wurde vielfach unter den Teppich gekehrt und den Opfern wurde nicht geholfen. Hilfe bei spirituellem Missbrauch zu finden, da stelle ich mir mindestens ebenso schwierig vor. Wie sieht es da heute aus?
Also ich muss sagen, dass ich jetzt in den vergangenen 5 bis 6 Jahren, gerade im deutschsprachigen Kontext, einiges getan hat. Also es gibt viel mehr Bewusstsein für dieses Thema. Es wurde sensibilisiert, sicherlich noch nicht ausreichend. Ein Problem mit dem geistlichen Missbrauch ist, dass es sehr, sehr subtil ist. Und häufig, es geschieht nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum, oft über Wochen oder Jahre. Das heißt, sie tun sich häufig selbst schwer überhaupt zu erkennen, was mit ihnen passiert ist. Und es ist auch von außen häufig sehr, sehr schwer. Auch heute begegne ich immer wieder Menschen, die sagen, es gibt es doch eigentlich gar nicht und wird es nicht alles etwas hochdramatisiert, wo ich auch immer wieder sagen muss, nein, sicherlich nicht. Aber es tut sich auch etwas, auch in anderen Ländern, in Europa und auch außerhalb. Wir müssen dennoch sehr viel tun, um eben diejenigen in der Seelsorge besser auf ihre Arbeit, auf ihre Rolle, auf ihre Verantwortung auch vorzubereiten. Es kann in Aus- und Weiterbildung geschehen. Auch regelmäßig zu evaluieren kann sehr hilfreich sein, um eben zu schauen, wie läuft die Seelsorge ab, wo gibt es Fehlverhalten, wo gibt es Grenzüberschreitungen. Heute gibt es einige wenige Anlaufstellen. Zum Teil sind diese gekoppelt mit den Anlaufstellen, also beispielsweise Präventionsbeauftragte oder Missbrauchsbeauftragte, die sich schon um Fälle von sexueller Gewalt kümmern und auch Ansprechpersonen für Fälle von geistlichem Missbrauch sind. Auch in den Ordensgemeinschaften gibt es schon einzelne Anlaufstellen, aber es sind nach wie vor viel zu wenige und auch hier muss noch sehr, sehr viel getan werden.
Über geistlichen Missbrauch und Machtmissbrauch habe ich mit der Psychologin Katharina Anna Fuchs von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.